Was wäre Mika Not eigentlich ohne seine Mutter? Wahrscheinlich gar nicht auf dieser Welt, aber das ist nur ein Teil der richtigen Antwort. Denn Mika wäre vermutlich auch im Triathlon noch lange nicht dort angekommen, wo er heute ist. Mikas Mutter hält ihm nämlich den Rücken frei. Sie organisiert, was es zu organisieren gibt. Sie macht alle Reisen mit. Sie steht am Streckenrand, liefert die Informationen, die Mika braucht, um zu performen. Und ich hatte die Gelegenheit, die beiden zum Interview zu treffen. Mir ist das Herz aufgegangen. Es war ein wunderbares Treffen, ein herrliches Kennenlernen. Und ich habe nicht nur viel über die beiden gelernt, sondern auch noch mal ein bisschen was über meine eigene Vergangenheit mitgenommen. Und bin gespannt, was der Podcast mit euch macht. Mein Name ist Niklas Bock, auch wenn mich die meisten vermutlich als Bocki kennen. Und es war mir eine richtige Freude, Podcasts wie diesen hier gemeinsam mit meinen Partnern Selfish und In Silence in Vorbereitung auf die Trivue-Tour zu produzieren und jetzt mit euch zu teilen. Es gibt noch ein paar andere Interviews, die ab sofort online sind, damit du sie hören kannst, wann immer es dir am besten passt. Kleiner Hinweis noch, bevor es losgeht. Wenn du noch kein Ticket für die Trivue-Tour hast, dann solltest du das jetzt schleunigst erledigen, um das nicht zu verpassen. Es geht um das Buch, das ich geschrieben habe, Die Kunst des Triathlons. Es geht um die Kurzfilme, die ich produziert habe beim Ironman Frankfurt, beim Challenge Rot, beim Allgäu-Triathlon und noch einer kleinen Überraschung. An jedem Abend sind prominente Gäste aus der Triathlon-Welt mit dabei, die auf der Bühne sitzen und aus dem Nähkästchen plaudern. Und das Beste ist, du triffst alle anderen Triathletinnen und Triathleten aus deiner Stadt. Die Tickets gibt's auf trivue.de, den Link findest du auch in den Shownotes, da dann auch alle Infos zu den Städten, zu den Terminen und ich freue mich, wenn wir uns dann ganz bald im Januar in deiner Stadt sehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Mika, du bist ja Profi, ja, auch in Sachen Podcast und Interviews geben. Petra, für dich ist es was Neues.
Richtig.
Ist das unangenehm? Wie fühlst du dich jetzt gerade dafür?
Oh, ist das unangenehm? Ja, nee, unangenehm eigentlich nicht, aber es kam halt so plötzlich jetzt, ne? Und
ist das, wenn du vor einem Rennen bist mit Mika zusammen, ein ähnliches Gefühl oder ist das ein anderes, aufgeregtes Gefühl?
Das ist ganz anders.
Kannst du das Gefühl vor einem Rennen beschreiben?
Oh Gott, also manchmal glaube ich, dass ich aufgeregter bin als Mika und mein Puls geht dann auch auf 180. Aber eigentlich ist es immer so, die Tage vor so einem Rennen sind schlimmer, als wenn dann der Renntag ist. Weil da bin ich dann auch irgendwie so hoch konzentriert und es muss dann irgendwie alles auch stimmen. Ich gehe die Abläufe durch, was muss ich ihm durchgeben? Und dann legt sich das eigentlich so ein bisschen die Aufregung. Aber die Tage vorher sind für mich halt auch sehr aufregend.
Was ist das für eine Aufregung? Oder du hast ja Anspannung gesagt?
Ja, ich bin halt immer am Überlegen, was will er genau wissen, was muss ich aufschreiben und dass ich auch an alles denke, auch die Abstände nach vorne, nach hinten. Oder will er dies wissen, das wissen? Und das ist manchmal so umfangreich. Und dann habe ich auch manchmal echt so ein bisschen Bedenken, dass ich irgendwie was falsch mache.
Merkst du das deiner Mutter an, die Anspannung? Also, du merkst ja wahrscheinlich seine Nervosität, auch wenn du meinst, deine wäre größer, oder?
Ja, wobei es ist bei ihm auch schon besser geworden. Also früher war er auch nervöser, aber ich weiß auch, dass ich ihn so die Tage, so zwei Tage vorm Wettkampf nicht mehr groß ansprechen darf, wenn ich das mal so ausdrücke. Also, und ich glaube aber, dass das mag er auch an mir, dass ich ihn dann nicht nerve. Also ich bin dann nicht mehr die Mama. Also
sondern?
Ich bin dann mehr, ja, so Organisatorin, Supporterin.
Helfende Hand so.
Ja. Genau.
Also dann die Frage, merkst du das deiner Mutter an, dass sie sich dann so zurücknimmt oder dich extra in Ruhe lässt, weil sie selber angespannt ist?
Ja, schon. Also es ist dann schon ein bisschen anders. Man muss halt ja sagen, wir sind ja nicht nur bei Rennen zusammen, sondern so halt auch super viel, sei es zu Hause, sei es in Trainingslagern auch, sei es auch quasi schon länger vor Rennen. Mittlerweile sind ja alle meine Rennen eigentlich irgendwo international, dass wir dann da länger noch irgendwie im Pre-Camp oder so sind, schon vor Ort. Ja, und klar, da merkt man schon so ein bisschen einen Shift in den Tagen vorm Rennen. was aber vor allem auch aus meiner Sicht damit zusammenhängt, dass dann quasi mehr externe Termine und Faktoren so dazukommen. Man ist dann im Racehotel, man ist nicht mehr im Airbnb, wo wir für uns sind, wo wir unsere Abläufe haben, wo ich meinen Trainingsplan habe und quasi schon immer alles vorplanen kann, was ich halt gerne mache, eigentlich schon genau weiß, ja, in den nächsten 7 Tagen weiß ich genau, wann muss ich was trainieren, wann muss ich was essen, zu welcher Uhrzeit muss ich essen, dass man sich da halt so Abläufe hat. Ein kleiner in der Race Week kommen dann halt Mediatermine dazu, dann wird hier nochmal was verspätet, dann ist hier das Briefing und ich meine, da weiß ja auch, wie es ist, irgendwie kommt dann doch immer noch was dazwischen. Ja. Und ja, klar, da merke ich dann schon, dann ändert sich das so ein bisschen die Beziehung und es ist wirklich in den Tagen dann eher, ja, professionell ist jetzt auch übertrieben gesagt, aber professionell leer, würde ich sagen, weil ich meine, muss man ja auch sagen, wir sind jetzt nicht zum Spaß oder ich bin halt nicht zum Spaß, da geht es ja schon mittlerweile um ein bisschen was, aber es ist trotzdem noch echt angenehm und eine angenehme Grundspannung und ist für mich auch so ein bisschen, ich merke schon auf jeden Fall ihre Aufregung, also zurück zur Grundfrage, aber ich habe dann auch für mich so das Ziel und ich glaube auch, dass das halt immer besser wird, halt möglichst professionell zu sein, im Sinne von ihr so halt auch Bedenken dadurch zu nehmen. Wenn ich halt selber klare Abläufe habe, selber einen klaren Plan habe, wann was ist, dass halt gar nicht erst so Ungewissheiten groß auftreten. Klar, die kommen dann durch externe Faktoren, aber dass zumindest von meiner Seite aus eigentlich alles gut durchgetaktet so ist.
Ist das dann diese Rennwoche, weil wir gerade so drüber sprechen, mit dem externen, was so Einfluss nimmt, dass man so Verantwortung abgeben muss, weil so manche Dinge passieren, die man nicht mehr kalkulieren kann, weil du meinst ja gerade irgendwie, du brauchst deine Struktur und deine festen Zeiten, dann funktionierst du gut und dieses Loslassen davon ist dann ja irgendwie auch unangenehm. Ist das das, wo dann diese Aufregung herkommt?
Ja, würde ich schon sagen. Generell so bei Rennen ist jetzt bei mir die Aufregung ist gar nicht mehr am Rennen selber, sondern ist eher so dieses, ja, das Lead-up zum Rennen, da halt keine Fehler zu machen, weil ich weiß, wenn ich in der Startlinie bin, dann ist es nur Triathlon, was ich machen muss, das ist einfach, das Rennen an sich ist einfach, aber halt keine Fehler zu machen bis dahin, das ist halt das eigentlich Schwierige und halt da richtige Entscheidungen zu treffen und sowas, aber wie gesagt, wenn ich erstmal in der Startlinie bin, gesund und so, ist alles cool. Aber allein sowas wie Flüge und dann auf einmal sitzt neben dir einer, der die ganze Zeit am Husten ist und am Keuchen so, oh, das so sowas, das stresst mich halt. Aber wie gesagt, das Rennen an sich, das stresst mich überhaupt nicht. Und das dann eher so ein bisschen die Belohnung für das Ganze. Aber ja, wie gesagt, das mit dem Flug ist halt ein Beispiel und da können halt viele Sachen schief gehen. Ja. Allein mal hier Wasser aus dem Wasserhahn dann trinken, wenn man mal schnell eben nicht dran denkt. Und da ist man halt auch so, dass sie dann halt sagt, hier nicht aus dem Wasser antrinken und sowas. Und das hat sie, glaube ich, halt auch im Hinterkopf, dass das wahrscheinlich auch dann so ein bisschen verstärkt, was sie gerade so gesagt hat.
Ja, ist ja, also irgendwie der Mutterinstinkt, der dann ja auch hilft, oder? Also so kümmern würdest du dich ja eh immer drum und dann ja nochmal so ein bisschen genauer. Gibt es bei euch so eine Art wortlose Kommunikation? Also, dass du Mika so gut kennst, dass du manches auch einfach siehst? Also vielleicht hast du so ein Gefühl, okay, es stimmt alles so, das wird ein gutes Rennen. Oder wie genau kennst du ihn, dass du dich vielleicht auch gar nicht mit ihm unterhalten musst, um zu spüren, was er braucht, was er denkt, wie er dem Rennen entgegenkommt und sowas?
Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Boah, da muss ich jetzt echt erstmal überlegen.
Also ich denke da jetzt gerade so an San Francisco dieses Jahr. Es war ein Beispiel, wo ich 5 Wochen in der Sierra Nevada war. Mama kam dann für die letzte Woche. Davor war ich mit Fred und teilweise noch einem anderen Kumpel da. Und dann kam Mama und da war ich dann krank. Und ja, es liefen echt einige Sachen nicht so richtig gut. Und ja, da glaube ich, hattest du vorm Rennen auch schon, oder hattest du kein gutes Gefühl, weil ich auch kein richtig gutes Gefühl habe. Aber da wusste ich dann so intern, oder habe ich mir selber gedacht, generell ist das auch eine Einstellung, mit der ich mehr und mehr in Rennen gehe, dass ich so tapern als eher überbewertet beschreiben würde, sondern so, wenn man fit ist, dann muss halt nicht alles perfekt sein in den Tagen davor. So rede ich mir zumindest ein und nehme mir so ein bisschen da den Stress und ich habe jetzt auch nicht immer genau die Trainingseinheit, die genau so laufen muss und so, sondern ich denke mir, jo, wenn ich jetzt das ganze Jahr über richtig gut trainiert habe, was ich dann an dem Tag mache, ist völlig egal, ob ich jetzt 3x8 Minuten fahre oder 5x5 oder sowas, völlig egal. Hauptsache, ich bewege mich überhaupt irgendwie und habe dann da so eher das Mindset und rede mir das halt selber so ein. Aber das ist halt jetzt nichts, generell rede ich jetzt nicht mit Mama über so trainingsinhaltliche Sachen. Da vertraut sie mir einfach oder fragt auch gar nicht groß nach, sondern lässt mich da halt einfach machen. Und dementsprechend habe ich sowas halt auch nicht gesagt. Und da glaube ich, war das für Mama deutlich unangenehmer, da die Situation, weil sie merkt natürlich die Sachen, die nicht gut laufen, merkt sie schon. Aber sie hört ja nicht die Stimmen, die ich mir halt selber einrede, sondern sieht halt nur, was irgendwie schief läuft. So in den
Tagen. Du weißt nicht, woher es kommt eigentlich. Ja.
Genau. Aber ich spüre schon, also ich merke schon bei Mika, wenn irgendwie was im Anmarsch ist oder was ihm nicht so gefällt oder wenn er merkt, er hat irgend so ein Wehwehchen. Das merke ich irgendwie, das spüre ich. Aber ich habe dann auch manchmal nicht so den Mumm, ihn direkt darauf anzusprechen, weil ich es dann auch nicht noch mehr dramatisieren will. Ich warte dann praktisch erstmal ab, so 1-2 Tage. Ich beobachte ihn halt dann auch so. Und meistens sagt er dann auch irgendwann von sich selber, oh du, mir ging es jetzt aber gestern nicht so gut, heute läuft es schon besser oder hast du mal einen Tipp? Ne, was könnte ich machen? Ich sage ja dann immer, ja, frischer Ingwer und so, ne? Oder mal eine Nasendusche und sowas. Aber bei Mika spüre ich eigentlich, merke ich sofort, wenn irgendwas ihn so ein bisschen bedrückt oder so. Aber Mika ist da auch so ein Typ, er will damit erstmal selber klarkommen, weil er noch nicht genau weiß, wird das jetzt schlimmer oder ist das nur mal so ein Anflug gewesen? Und deswegen will er mich damit auch nicht belasten, weil dann kommt wieder voll die Mama raus, die sich dann total die Sorgen macht. Und ich glaube, das will er auch immer nicht, dass ich mir zu viel Sorgen mache. Deswegen behält er erstmal so einiges für sich. Aber wie gesagt, ich merke das, ich spüre das, aber ich lasse ihn erstmal damit alleine und irgendwann kommt er dann schon an oder will dann doch mal so ein paar Mama-Tipps haben.
Also ich verstehe es, aber ich stelle es mir trotzdem auch schwierig vor, genau das zu machen, was du jetzt gerade beschrieben hast.
Ja.
Ich spüre, es stimmt was nicht.
Ja.
Und dann zu sagen, es ist besser nicht zu fragen und dann. Es ist nicht die Faust, die man in der Tasche macht, aber man beißt sich auf die Zunge. Und das stelle ich mir auch schwierig vor.
Ja, das ist es auch. Das wurmt mich auch manchmal, ne? Aber ich muss das halt akzeptieren. Das ist so, vielleicht wird es jetzt besser, weil wir jetzt mal offen drüber gesprochen haben. Ich bin gespannt, ich werde berichten. Denn wir werden ja noch einige gemeinsame Zeit miteinander verbringen.
Ja.
Und ja, mal gucken.
Du hast gerade gesagt, du sprichst manchmal mit deinen inneren Stimmen, so, ne, wie es dir geht und gleichst das so ab und versuchst so ein bisschen die Situation dann für dich in Ordnung zu machen und zu sagen, das ist jetzt nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm. Hast du eine innere Stimme, die deine Mama ist? Oder irgendwie ein anderes Familienmitglied? Oder welche inneren Stimmen sind das, die dich da beraten?
Ja, nee, nicht wirklich, nee. Also, wenn ich ihre Stimme brauche, dann rufe ich sie einfach an. Da weiß ich auch, Mama ist immer erreichbar. Entweder sind wir eh zusammen oder eigentlich auch, wenn wir nicht zusammen sind, telefonieren wir eigentlich trotzdem jeden Tag so. Jetzt natürlich dann nicht immer nur um Sportliche, aber dadurch, dass Mama halt in so vielen Bereichen mich ja unterstützt, kommt es dann. Und letztendlich, man muss ja sagen, mein Leben ist ja 98% ist der Sport einfach. Von daher kommt es auch immer irgendwie zur Sprache und Mama interessiert es ja auch. Oder ich meine, wenn es mir nicht gut geht, da hat es eigentlich auch immer ja was mit dem Sport zu tun. Von daher kommt das schon immer zur Sprache und von daher sind so die inneren Stimmen bei mir eher so das auf professioneller Ebene oder auf Trainingsebene oder sowas. Mama, wie gesagt, die weiß ich, die kann ich immer erreichen.
Ist das andersrum so? Ich meine, du kriegst ja Hochleistungssport mit. Und das ist ja echt irgendwie Management von vielen Sorgen, Nöten, Ängsten ja auch irgendwie, dass was schief geht oder dass alles klappt, wie man trainiert hat. Und auch, wenn es richtig gut läuft, den Erwartungen wieder gerecht zu werden mit dem Druck von Medien und Öffentlichkeit und so weiter. Da gibt es ja auch ganz viel, was du dir eigentlich abgucken kannst von dem, wie Mika damit umgeht. Gibt es so Sachen, dass du sagen würdest, du hast vielleicht irgendwas an ihm schon mal entdeckt, wo du dir was abschauen kannst, was dir auch so hilft? Oder bist nur du Ratgeberin?
Nee, also ich in vielen Sachen bewundere ich ihn auch, wo ich sage, oh, da hätte ich mir auch mal eine Scheibe von abschneiden können. Aber jetzt so ein spezielles Beispiel fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, aber zum Beispiel, ich bin jemand, ich rege mich immer eher über irgendwas auf, über irgendeine Situation oder wenn irgendwie, wie gesagt, er hat ja gesagt, ich bin immer erreichbar und das ist wirklich so, ich bin immer erreichbar, auch mitten in der Nacht, wo er da in Amerika war und ich im Tiefschlaf und mein Handy klingelte, ich denke, was ist jetzt los, dann ruft er mich an. Und hat mir da halt von seinem Sturz da berichtet. Naja gut, dann aber ganz gelassen und alles und ganz ruhig geblieben, weil er konnte es ja jetzt nicht ändern, es ist passiert. Und ich glaube, ich in seiner Situation wäre da viel mehr in Häkchen Amok gelaufen. Also ich hätte mich da total verrückt gemacht. Aber er ist in vielen Sachen immer richtig locker oder ja gechillter einfach. Ne? Ich mache mir viel mehr Gedanken, was wäre, wenn oder was könnte denn noch passieren? Und da sagt er, jetzt wart doch erstmal ab und so. Aber das ist, ich glaube, das ist einfach auch eine andere Generation.
Wahrscheinlich.
Ja, und ich glaube, das knüpft auch ein bisschen an das an von davor, dass ich eben nicht alles direkt auf Mama erzähle, weil ich weiß, wenn ich ihr was erzähle, was absolut positiv ist in 95% der Fällen, dann ist sie da 100% und will alles für mich tun oder in 100% der Sachen ist das so, dass sie dann immer alles für mich tun will. Aber deswegen, wenn ich so ein kleines Wehwehchen habe oder irgendwas so ein bisschen ist, was mich so ein bisschen belastet, dann denke ich, oh, wenn ich ihr das jetzt erzähle, dann macht sich auch da direkt Kopf drüber. Deswegen warte ich erstmal ab. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm oder es regelt sich von selber. Und dann muss ich sie damit nicht belasten, weil ich weiß, wenn ich mich da öffne und so, dann kriege ich 100% Support. Aber ich weiß natürlich auch, dass das für sie halt auch belastend sein kann, wenn es jetzt nicht positive Dinge sind. Und ja, die Gelassenheit, die habe ich da eher von meinem Vater, der da auch entspannter ist. Aber so ergänzen wir uns halt gut, würde ich sagen.
Voll. Ich habe, als ich jetzt hierher gefahren bin, nochmal so in meiner eigenen Erinnerung gekramt. Also bei mir ist das so schon lange her. Mit Triathlon und dass meine Eltern da mit mir zusammen unterwegs waren. Aber ich habe mich an eine Situation erinnert, da war ich mal mit meiner Mutter alleine bei einem Triathlon. Also sonst war immer mein Vater auch mit dabei und der ist dann auch eher so der sportlichere Typ, der so eine Affinität hat, der vielleicht auch eher weiß, wie man da so ein bisschen agiert.
Und das ist bei uns aber anders. Also, davon hat Papa wenig Ahnung. Da ist auch gut, dass Mama jetzt mittlerweile dabei ist, so, weil es, wie gesagt, ja schon auch einfach Business oder sehr professionell sein muss. Trotzdem ist halt dieser Mutterinstinkt trotzdem halt noch da. Das ist halt das Coole, dass es professionell sein kann, aber trotzdem dieses, wenn halt was ist, dann ist halt 100% Mutter halt dann da.
Ja.
Aber es kann halt auch 100% professionell sein und halt echt einfach Top-Support so. Das, also ist auch zum Beispiel, wenn jetzt Ben bei einem Rennen nicht dabei ist, irgendwie halt mein Trainer, ist jetzt auch nicht so, also da mache ich mir jetzt auch keine Gedanken. Klar, ist cool, wenn er dabei ist, freue ich mich und so und sage natürlich nochmal mehr Support im Rennen dann selber. Aber so in Tagen vorher habe ich da mit Mama echt alles, was ich brauche.
Ja.
Auf professioneller Ebene und halt auch auf persönlicher Ebene so.
Jetzt kommt die Werbung. Und ich muss ein bisschen aufpassen, damit das jetzt nicht so völlig drüber wird, weil es geht um eine meiner absoluten Lieblingsmarken im Triathlon. Das hat was damit zu tun, dass es nicht einfach nur irgendein Unternehmen ist, was hier einen Werbeplatz gekauft hat, sondern da gehört ganz viel freundschaftliche Verbindung und auch viele gemeinsame Erlebnisse aus der Vergangenheit dazu. Ihr kennt sie alle. Die Rede ist von In Silence. Also ich weiß gar nicht, was ich darüber noch erzählen muss. Es gibt Socken noch und nöcher. Es gibt mittlerweile aber auch ganz viele Essentials, Headbands, Running Caps. Es gibt auch T-Shirts und Sweatshirts und hast du nicht gesehen. Immer höchste Qualität, beste Funktionalität. Also da werden alle Ansprüche, die man haben kann an Socken und was es sonst noch so braucht, um gut und unverwechselbar auszusehen, erfüllt. Alles wird in Italien und Portugal produziert. Die Socken kommen in unterschiedlichen Längen, Dicken, hast du nicht gesehen. Und deswegen ist auch für wirklich jeden Geschmack und jeden Gebrauch was dabei. Was die Farbpaletten und Auswahl angeht, davon fange ich jetzt gar nicht erst an zu reden. Also ich kürze das hier an der Stelle so ein bisschen ab. Nicht umsonst tragen so viele Weltklasse-Profis diese Socken, nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf. Und deswegen deckt euch doch jetzt nochmal mit einer neuen Kollektion für die nächsten Trainingsmonate ein.
Auf insilence.com findet ihr alles, was das Herz begehrt, und mit dem Code TRIVUE, T-R-I-V-U-E, alles groß geschrieben, spart ihr bis zum Ende der Tour, also bis zum 1. Februar, 15% auf alles. Nur nicht auf reduzierte Artikel, aber ihr werdet sicherlich trotzdem fündig, und sparen könnt ihr auch. Also viel Spaß beim Shoppen, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Also dass das professionell wird, das muss man ja auch lernen. Das ist ja so ein Learning by Doing. Ja. Was braucht der Junge eigentlich? Und dann ist ja auch das Level, auf dem du den Triathlon machst, irgendwie immer höher geworden. Also es hat ja auch irgendwann mal angefangen. Und bei der Eingeschichte, an die ich gedacht habe, habe ich eben an diesen einen Tag gedacht, wo ich mit meiner Mutter war. Und sie hat dann nachher mal erzählt, sie war halt völlig überfordert mit der Situation und kann, das war irgendwie mein zweites Jahr im Triathlon, so als Stöpke. Und dann hat sie dann irgendwann gesagt, ja, ich habe dann einfach nur gehört, was die anderen Erwachsenen den Kindern zurufen. Das war einmal Trinken nicht vergessen. Und dann, weil ich noch, meine Mutter stand am Streckenrand, hat gerufen, Trinken nicht vergessen. Und ich so, was soll das denn jetzt? Woher kommt das? Und das war dann irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, ja, bei euch hat es ja auch mal irgendwo mit angefangen. Ja. Und was ist eure erste gemeinsame Erinnerung an Triathlon? Also wo ihr vielleicht auch festgestellt habt, okay, neue Welt. Also ich kenne mich noch nicht aus und finde es aber interessant, dabei zu sein und so. Also es sind ja häufig dann so ein bisschen die komischen Geschichten, wie es dann mal angefangen hat, wo man im Nachhinein drüber schmunzeln kann. Aber wann ging das los? So Mika auf der Strecke und du am Streckenrand.
Ja, wann ging das eigentlich so richtig los? Also, gute Frage. Jetzt sind wir ja schon eingespieltes Team, ja, sage ich mal. Also ich weiß genau, was ich machen muss und vor allen Dingen auch vorab, was ich machen muss. Diese ganze Organisiererei, die Flüge, die Unterkünfte und was auch alles. Aber wann fing das eigentlich an?
Also ich muss direkt dran denken, noch vor Triathlon, nämlich dass ich als Kind mal geschwommen bin. Nie halt so super professionell, leistungsmäßig, aber
nicht so das wie ist ich, so, ne?
Ja, ja, Mama ist Weltmeisterin, muss man wissen.
Wirklich?
Dreifache Vize-Weltmeisterin.
Ja, aber im Schwimmen.
Ja, aber im
Age Group.
Ja, im Age Group. Age Group.
Das hat sich
früher immer nicht gesagt und ich habe es halt lange nicht gecheckt. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass der Age Group Weltmeisterschaft ist, und seitdem ziehe ich sie damit ein bisschen auf.
Das muss man trotzdem erstmal schaffen.
Ja,
okay,
ja.
Also du kennst Leistungssport.
Leistungssport kenne ich, ja. Aber ich muss dazu sagen, ich bin Brustschwimmerin und ich hatte immer Talent. Ich war immer anwesend beim Training, ja, aber ich habe nicht gerade sehr viel oder intensiv trainiert, mir lag das einfach. Ich konnte die Technik gut und von daher.
Okay. Ja. Nicht so wie ich jetzt. ja, und also ich muss dementsprechend halt an Schwimmen denken. Und das sind keine guten Erinnerungen, muss ich sagen. Also Schwimmen, das hat mir echt einfach keinen Spaß gemacht. Und das Training nicht. Und die Rennen noch weniger in so einer stickigen Schwimmhalle und sowas.
Das fing ja schon beim Umziehen an.
Ja.
Umkleiden, wo du dann schon manche Tränen in den Augen hattest.
Ja,
weil du keinen Bock drauf hattest, oder?
Ja, na, ich hatte eher Angst, auch so vor dem Becken und vor den anderen Leuten. Ich war als Kind ja super klein, sehr schüchtern. Und das hat auch sich dann so in meine Triathlon-Anfänge eigentlich übertragen, dass ich sehr wenig Selbstbewusstsein hatte und ja sehr ängstlich war, einfach so. Als Kind und Jugendlicher halt eher oder auf jeden Fall sehr spät entwickelt war. Körperlich war ich halt immer der Kleinste, hatte dann auch bei den Triathlons erstmal so Angst vor den Bojen und sowas. Auch als damals nicht guter Schwimmer. Irgendwie generell so meine, wenn ich so an die ersten Rennen denke, das war immer sehr angespannt.
Bokelo,
und,
ich sag nur Bokelo.
Ja, ja, ja.
Dein erster Triathlon bei 9 Grad, strömender Regen.
Oh Gott. Ja.
Und Mama hat noch gesagt, Junge, zieh aber eine Weste an beim Radfahren. Nicht, dass du dich erkältest, die schützt dich noch. Und diese Weste, die flatterte dermaßen im Wind, da konnte ich mir was anhören hinterher. Ja. Hey Mama, ey, du mit deiner Weste, diese blöde Weste.
Ja, also das, wie gesagt, so, ich habe da ehrlich gesagt nicht so die allerbesten Erinnerungen, so als an meine ersten Wettkämpfe als Kind, weil es einfach, da war ich überfordert mit der Situation. Ich hatte kein Selbstbewusstsein. Ich war jetzt auch nicht der Beste unbedingt. Und irgendwie war das Gegenteil von jetzt. Jetzt ist das Rennen eine Belohnung für mich. Mhm. Und das, jetzt lebe ich 100% professionell. Und beim Wettkampf belohne ich mich dann dafür, für die ganze Arbeit, so auch wenn es sich jetzt nicht nach Arbeit anfühlt. Und ich würde es das denke ich mir auch echt häufig, wenn ich damit kein Geld verdienen würde, aber nichts anderes tun müsste, würde ich genauso leben wie jetzt. Ja, weil es einfach so halt jetzt das beste Leben ist so. Aber trotzdem ist das Rennen immer noch was, wo ich mich jetzt halt einfach sehr drauf freue und so. Und das war damals nicht der Fall. Dementsprechend konnte ich auch die Reisen dahin und sowas überhaupt nicht wirklich genießen. Habe dann auch so den Support gar nicht so richtig wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also das war einfach so ein durchgängiges, fast schon Angstgefühl, was ich dabei Rennen hatte. Und das hat sich dann ja eigentlich erst so, würde ich sagen, nach Corona dann so, als ich dann, wo bei den ersten Rennen auch Mama dann nicht dabei war, das hat sich jetzt auch erst in den letzten Jahren noch mehr und mehr entwickelt, dass ich dann angefangen habe, halt Rennen zu gewinnen, Selbstbewusstsein zu kriegen. Im Training wurde ich auch einfach irgendwie immer selbstständiger und selbstbewusster. Und gefühlt wird es tatsächlich auch immer noch von Saison zu Saison mehr, jetzt mit den Erfolgen und so. Und dass ich da, dass ich das jetzt halt auch echt genießen kann und mich halt auf so Trips einfach auch freuen kann. So.
Also erstmal ist es ja schön zu hören, dass es genau sich so entwickelt hat. Also das mittlerweile merkt man ja nichts mehr von mangelndem Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Mhm. Aber klar, wir haben ja gerade drüber gesprochen, es hat alles mal anders angefangen. Aber wie ist das als Mutter, wenn man seinem Kind ansieht, dem fehlt das Selbstbewusstsein?
Tja, also eins will ich ja nochmal klarstellen, weil ich ja vorhin gesagt habe, er hatte ja dann auch immer Tränen in den Umkleiden. Das habe ich aber allerdings erst mitbekommen von seiner Trainingsfahrgemeinschaft, sage ich mal, die mir dann irgendwann mal gesteckt hat, du sag mal, hat der Mika überhaupt Bock zum Schwimmen? Der heult ja schon immer, wenn er sich umzieht. Ich weiß gar nicht, ich meine, wir haben ihn ja nie gezwungen zu, also aha, das will ich nur mal klarstellen, ja, nicht, dass ja, jetzt ja, hier die Zuhörer sagen, oh, der hat schon geheult, ja, und ist trotzdem ja, ins Wasser. Der Peitsche zum Schwimmtraining. Also um Gottes Willen, also das, so waren wir nie, nicht, dass das jetzt so rüberkommt.
Nee, der andere ist gar nicht entstanden.
Und aber auch sowas, das hat er nie selbst gesagt. Mhm. Dass er schon beim Umziehen immer heult, bevor das Training losgeht. Also ich meine, er hätte das ja mal ansprechen können oder so, ne? Aber irgendwann hat mir die Schwimmkollegin von Mika das halt gesagt und dann habe ich ihn angesprochen, nee, und das Schwimmen macht mir auch schon Spaß, aber das Wasser ist da immer so kalt und, ja, und der Trainer, ja, den er da hatte, oh, ja, der ist ein guter Trainer, aber Lob kommt halt nicht groß rüber und eigentlich konnte er immer nur ein bisschen meckern und schimpfen und das war halt so ausschlaggebend. Er kam halt von einem warmen Schwimmbad und dann von der 25-Meter-Bahn und dann ging das auf eine 50-Meter-Bahn ins Riesenbadeland und das Wasser war halt kalt und das hat ihn einfach nicht so gepasst. Und aber wie gesagt, gezwungen haben wir ihn eigentlich nicht, dass das jetzt so rüberkommt hier.
Hätte ich nicht vermutet, tatsächlich, dass ihr ihn ja, gezwungen habt. Nee. Aber man lernt ja, sein Kind ja von der Geburt an kennen. So, da kommt ja irgendwie ein Mensch und dann weiß man ja auch nicht, was ist das eigentlich für einer und wie tickt der, wie ist der drauf, was braucht er, dass es ihm gut geht und so weiter. Kannst du mir erzählen, wie du Mika von Geburt an kennengelernt hast, so über die Jahre und wie er sich so entwickelt hat? Das würde mich interessieren, weil er hat ja gerade selber schon gesagt, er hat selber festgestellt, wie er sich verändert
hat. Also Mika war immer sehr sensibel, er war auch ein bisschen anfällig, weil halt auch nie viel an ihm dran war, so krankheitsmäßig. Und ich weiß noch, oder jetzt ad hoc fällt mir ein, Weihnachten, ne? Kinderturn, er war beim Kinderturn und dann kommt ja so, in die Weihnachtszeit kommt da immer so ein Weihnachtsmann, verkleideter Weihnachtsmann, kam dann in die Turnhalle und hat dann den Sack übergestülpt, den Kindern wollte was geben und erstmal hat er geguckt, ein bisschen schreckhaft, wer kommt da jetzt um die Ecke? Naja, und dann musste sich so in die Reihe gestellt werden, nacheinander. Ja, und manche, Mika ganz brav, ruhig gestanden, man stellt sich ja schön an in die Reihe und hinter ihm die Kinder haben geschubst und gedrängelt und ja, das war ihm dann zu viel, dann ist er außer der Reihe getanzt, hat alle Kinder vorgelassen und hat sich wieder hinten angestellt und das hat er 3-4 Mal gemacht, also das war ihm einfach zu viel Gewusel.
Und du hast das beobachtet? Aber
ich habe das dann auch beobachtet und dann habe ich auch gesagt, jetzt bleib hier einfach mal stehen, sonst kommst du gar nicht mehr dran, du, ne? Aber das konnte er halt nicht ab, ne? Wenn alle Kinder so immer, oder zu Hause, er hat ja noch eine Schwester, die ist 2 Jahre jünger. Und dann hatte ich zum Beispiel vergessen, mal ein Brot zu kaufen beim Bäcker. Ne? Und dann die Kinder extra mitnehmen wollte ich ja nicht. Ich sage, hier, ich kaufe jetzt nur noch mal ein Brot. Und Mika, ich komme mit. Und ich so, nein, du musst nicht mit. Ne? Dann musste ja wieder Schuhe an. Ich bin doch gleich wieder da. Nein, ich komme mit. Und dann kam halt seine kleine Schwester, die dann gesagt hat, ach Mika, du kannst hier bleiben. Ich passe auf dich auf. Lass doch Mama das Brot kaufen. Also die zwei sind so unterschiedlich. Das ist, wie gesagt, aber meine Tochter, die musste ja überall immer mit hingeschleppt werden. Und die ist ganz anders groß geworden, auch sage ich mal, als Mika. Und wenn Mika, der hat ja auch kaum Mittagsschlaf gemacht. Genau, 2 mal eine halbe Stunde, nur ungelogen, das erste Jahr, 2 mal eine halbe Stunde.
Und das nur. War's.
Das war's. Er war anstrengend. Er war wirklich anstrengend. Du konntest auf die Sekunde konntest du, du wusstest genau, wann er wieder aufwacht. Und was wollte ich denn jetzt? Was ist mir denn eben noch?
Also ich kann das alles gut nachvollziehen, weil ich habe 2 kleine Kinder, die sind 3 und 5
ja,
gerade.
Ja.
Und dieses, wie unterschiedlich 2 Kinder sein können, die eigentlich aus der gleichen Familie stammen,
ja.
Ist ja. Super erstaunlich. Ja. Und auch, was du gerade beschreibst mit diesem Anstellen in der Reihe und sich dann selbst zurücknehmen, rauszugehen, wieder nach hinten zu gehen. Mhm. Also ich habe jetzt so eine Situation so noch nicht beobachtet, aber ähnliche Situationen, wo man sich denkt, so, jetzt mach's doch anders. Mhm. Wo man sich das so für sich denkt, aber nicht sagen würde. Und es fühlt sich irgendwie komisch an, wenn man, also der Sohnemann da steht und man denkt, sei doch selbstbewusst.
So, genau.
So, dräng die anderen doch oder schub sie doch mal weg oder so, lass dir doch nicht alles gefallen. Genau. Das war immer ein, oder was heißt immer, aber wenn, dann ist es immer ein seltsames Gefühl, was man so hat, auf jeden Fall.
Ja, das eigene Kind tut einem dann richtig leid, ne?
So, ja, genau.
Na, das Tanz geht dann immer zurück und traut sich nicht und das tut dann auch schon so ein bisschen weh, wenn man das dann immer sieht, ne?
Ja. Aber dann ist ja wahrscheinlich umso schöner, so sehen wir dann heute dasteht.
So, also auf jeden
Fall. Sowas wird ja heute definitiv nicht mehr passieren.
Nein, so,
also
nein.
Und der Weg zwischen dem kleinen Mika, der aus der Reihe sich immer wieder nach hinten stellt, weil es ihm zu viel ist, bis hin zu dem, der jetzt auf der ganz großen Bühne so erfolgreich ist. Was ist da passiert? Also was würdest du sagen, waren so Momente, die Mika zu dem gemacht haben, der er heute ist? Was hat dazugehört? Wir haben ja Zeit im Podcast.
Ja. Nee, also. Überhaupt, dass er schon von klein auf immer Sport gemacht hat und einfach, ich glaube, der Sport hat ihn geprägt, auch so in der Schule und allein die Kindergeburtstage. Und da musste immer, wir brauchten nicht irgendwas buchen oder irgendwo hinfahren. Er brauchte eigentlich immer nur seinen Sportplatz. Und das war, jahrelang sind wir immer mit dem Bollerwagen dann zum Sportplatz und da wurde dann rumgekickt und alles. Das ist jetzt nicht ganz die Frage, die du gestellt hast, aber das fällt mir auch gerade ein, dass manche Kinder dann schon immer, bevor seinem Geburtstag, haben sie mich schon immer gefragt, müssen wir wieder zum Sportplatz? Mikas Geburtstage sind immer so anstrengend. Ich sage, ja, bestimmt, weil das wünscht er sich. Und die machen dann ja auch alle mit. Das war auch alles ganz toll. Aber das war schon immer, Mikas Geburtstag war immer der Sportplatz. Und aber auch so in der, ja, überwiegend durch den Sport bist du selbstbewusster geworden, durch die Schwimmwettkämpfe dann auch. Ja.
Glaube ich, da noch eher weniger, aber da hatte ich halt einfach nicht so die Erfolge. Aber ich glaube halt dann, Sport würde ich auf jeden Fall sagen, und da hatte ich halt dann diese Erfolgserlebnisse, hier ist halt. In den Sportarten, die ich dann gemacht habe, ich habe zum Beispiel auch mal Judo ja probiert einmal. Das war, wie man sich jetzt denken kann, gar nichts für mich. Aber so in den Sportarten, die mir dann, wo ich gemerkt habe, yo, das taugt mir.
Welche Sportarten waren das?
Laufen und Schwimmen.
Also wo du selbst verantwortlich bist.
Genau. Und wo jetzt auch mich keiner wegrumpelt oder sowas groß. Also zum Beispiel Schwimmwettkampf, ist klar, ist jeder eh auf seiner Bahn. Aber trotzdem hat mir das, wie gesagt, durch so externe Faktoren, durchs kalte Wasser und so nicht so Spaß gemacht. Aber ich bin selber für meine Leistung verantwortlich, das passt. Laufwettkämpfe, ich habe einmal im Jahr, gab es so Wolfsburg-Marathon bei uns und Bambini-Lauf 1 Kilometer. den habe ich immer gemacht und immer gewonnen eigentlich, obwohl ich dafür nicht trainiert habe. Und auch da, trotz dieser Startsituation, okay, da waren größere und so, und da weiß ich auch, das war mir immer ultra unangenehm, und dann bin ich auch lieber aus der zweiten oder dritten Reihe gestartet, als mich da durchzudrängeln. Aber dann habe ich gemerkt, so, auch wenn die hier auf großen Macker machen, am Ende, wenn ich nach 100 Meter freie Bahn habe, gehe ich dann vorbei und lauf halt dann vor. Und da hat sich auch so über die Jahre entwickelt, dass ich irgendwann dann auch in die erste Reihe mal mich halt getraut habe, weil ich dann wusste, okay, hier der Showman, der kann jetzt eine Show abziehen, aber wenn, jetzt ziehe ich ihn eher ab.
Krass, ja, das war als Kind schon so
ja,
einordnet, ist cool.
Ja, und jetzt, das kommen mir jetzt auch gerade erst die Gedanken, so, wo wir jetzt drüber sprechen, aber ja, das sind halt auch so kleine Schritte wahrscheinlich, auf dem Weg dann zu mehr Selbstbewusstsein. Aber immer noch ein langer Weg auf jeden Fall. Aber ich meine, gut, ich meine, wir reden da jetzt von vor 15 Jahren oder so. Ja. Und wie gesagt, auch jetzt merke ich das noch von Jahr zu Jahr, dass sich da noch was tut. Und ja, also so aus meiner Sicht war auch noch ein wichtiger Schritt, dass ich dann ausgezogen bin von zu Hause, was halt auch nochmal eine große Veränderung für mich war. Ende 2019 war das, wo ich zu dem Zeitpunkt jetzt auch, da habe ich quasi ganz normal angefangen zu studieren, hatte Sport schon, war auf jeden Fall noch präsent, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie offensichtlich nicht nach Saarbrücken, Potsdam oder so an Schlusspunkt gezogen bin, sondern halt nach Darmstadt.
Da warst du noch keine 20, ne?
Nee, da bin ich gerade 19 geworden. Kurz nach meinem 19. Geburtstag halt klassisch Abitur gemacht, bis dahin halt immer zu Hause gewohnt, auf eine ganz normale Schule gegangen und so. Und ja, dann halt auf einmal alleine gewohnt und zu Hause hatte ich schon halt immer sehr, sehr behütet aufgewachsen, sag ich mal, hatte ich immer vollen Support und so, hatte auch da, das greife ich vielleicht ein bisschen vorweg, aber halt da auch schon, auch auf sportlicher Ebene echt den Support, dass mich Mama vom Schwimmen abgeholt hat nach der Schule und so Geschichten, weil ich halt, wie gesagt, ganz normal zu Hause gewohnt habe, dementsprechend auch keinen sportliches Umfeld oder sportliche Infrastruktur um mich rum hatte. Ja. Das heißt, ich musste mich auch schon da viel selber organisieren und war auch teilweise einfach auf den Support meiner Eltern halt angewiesen, dass ich halt irgendwo hingefahren werde und so. Dann halt dieser Schritt weg davon, nach Darmstadt, neue Umgebung und sowas. Und da hatte ich auch zum Glück halt echt Glück mit der Trainingsgruppe und mit den Jungs, dass ich mich da wohlgefühlt habe. Was da aber halt dazu kam, war halt dann Corona, und das war dann schon nochmal kacke, weil dann war ich halt deutlich isolierter und so, und ich hatte halt dann, dadurch, dass ich erst 3 Monate da gewohnt habe, bevor Corona kam, halt dann quasi nur die sportlichen Freunde und noch wenig von der Uni. Das war auf jeden Fall auch nochmal eine prägende Zeit, wo ich halt deutlich mehr Selbstorganisation lernen musste. Was ich jetzt gut kann, halt, dass ich gut selbst organisiert bin. Und das gibt ja auch Selbstbewusstsein, wenn man merkt, okay, ich kriege auch Sachen selber auf die Reihe und brauche jetzt und muss jetzt nicht noch zu Hause wohnen oder sowas.
Mhm. Aber also, ich habe 2 Fragen dazu. Einmal, wenn es mit 19 der Sohnemann auszieht, also ich tue mich jetzt schon schwer bei Kindergarteneingewöhnung, aber wie ist das?
Da war ich eigentlich sehr relaxed und weil ich wusste, er geht nach Darmstadt und ich kannte die Triathleten schon. Er ist ja da schon in der ersten Triathlon-Bundesliga gestartet und da kannte ich halt schon ganz viele und da wusste ich, er ist da in guten Händen. Und
okay.
Da war ich eigentlich, ich fand das cool und doch, da war ich beruhigt. Also mit Thomas und, ja. Und Uwe um dich rum und doch.
Und die zweite Frage, dieser Riesenakt, sein Kind immer zum Schwimmtraining zu bringen, weil es jetzt nicht eben um die Ecke ist, wo man sagt, lauf zu Fuß hin. Warum macht man das?
Ja, warum macht man das? Das Kind hatte Spaß daran und
dachtest du zumindest.
Ja, das ist ja auch was Schönes und das wollte ich ja auch unterstützen, dass er Sport macht. Nicht, dass er, gibt ja andere, die kommen auf dumme Gedanken oder sonst was, und das wollte ich schon unterstützen, diesen Sport, weil ich selber auch mit dem Sport groß geworden bin und das hat mich auch überhaupt nicht belastet oder so. Ich habe ihn gerne überall hingefahren, überall abgeholt oder man hatte mal so ein bisschen so eine Fahrgemeinschaft, aber das habe ich schon unterstützt.
Kurze Werbung und ich habe eine Aufgabe für dich. Stell dir doch bitte gerade mal vor, wie schön es sich anfühlt, zum allerersten Mal auf seinem neuen Fahrrad zu sitzen und eine Trainingsrunde zu drehen. Schöner geht's doch fast nicht mehr. Ein ähnliches Gefühl ist das, wenn man so ganz niegelnagelneue Laufschuhe anhat und zum ersten Mal damit im Training unterwegs ist und man denkt, man fliegt. Und wisst ihr was? Diese schönen Gefühle kann man auch mit in die erste Disziplin nehmen, wenn man eher so ein bisschen transusig und träge sich mal wieder mitten im Winter, wenn noch alles düster und dunkel ist, ins Schwimmbad schleppt. Dann muss man sich das Leben manchmal leichter und schöner machen, als es in dem Moment vielleicht ist. Und das geht mit einem ganz einfachen Kniff. Und zwar sich einfach mal wieder was zu gönnen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut mal im Online-Shop von Selfish vorbei. Da gibt es jede Menge Accessoires, Trainingstools, Badehosen, Schwimmbrillen und so weiter. Also alles das, womit man sich so ein bisschen leichter machen kann. Und das Allerbeste ist, im Moment spart ihr im Online-Shop von Selfish 15% auf alle Produkte mit dem Code TRIVU. Alles groß geschrieben, TRIVUE. Selfish.com. Einfach ein bisschen shoppen, einfach mal was gönnen und dann wieder das Schwimmtraining richtig genießen. Und jetzt geht's zurück zum Podcast.
So wie sich das anhört, gab es überhaupt nicht so diese Erwartungshaltung, boah, hoffentlich lohnt sich das irgendwann mal.
Nein, gar nicht.
Also hoffentlich ist es das wert, dass wir jetzt hier jahrelang immer zum Schwimmtraining fahren und so weiter, sondern einfach wirklich für den Moment gerne gemacht, weil ihm das augenscheinlich zumindest
Spaß gemacht hat. Es gab ja auch Sachen, da hat er ja auch mal einen Wettkampf verloren oder war, aber er hat das dann akzeptiert. Na, das war halt dann so, heute war ich nicht gut drauf oder ich bin nicht Erster geworden, aber das hat ihn überhaupt nicht belastet. Ne? Und das ist ja auch gut. Man muss ja auch verlieren können.
Voll.
Ja, also für mich eher das Gegenteil, würde ich sogar fast sagen. Weniger bei meiner Mutter, eher noch bei meinem Vater und das sogar jetzt noch manchmal. Das Gegenteil von einem Kind dazu treiben, sondern es war echt häufiger so. Und wie gesagt, bei meinem Vater ist es echt manchmal auch so, dass er sagt, ja, willst du jetzt wirklich Radfahren? Es regnet doch. So, weißt du, ich hab selber keinen Bock zum Radfahren, aber weiß, okay, muss jetzt halt sein. Und dann kurz bevor ich rausgehe, sagt er, ja, wollen wir jetzt nicht hier, willst du jetzt bist du schon mal hier, komm jetzt auch mit auf die Couch oder sowas.
Ja.
Und das war damals halt auch schon so, dass ich es wirklich immer von mir selber aus machen wollte, / musste, weil mich niemand dazu negativ gesagt getrieben hat, positiv gesagt motiviert hat.
Hat sich das für dich manchmal angefühlt von wegen, ich muss jetzt Sport machen? Für dich, also deine eigene Erwartungshaltung war dieses, ich muss das jetzt machen?
Also doch schon. Ich war immer ambitioniert auf jeden Fall, auch wenn ich nicht gut war in der Jugend, war ich schon immer diszipliniert und so. Hatte auch echt gute Trainer, die mir viel Freiheiten gegeben haben. Das war halt auch, da muss ich auch sagen, das war, glaube ich, auch echt super wichtig jetzt im Nachhinein, dass ich da direkt bei meinem ersten Training im Triathlon in eine super Gruppe mit einem super Trainer gekommen bin, mit Carlo, wo ich halt Selbstständigkeit auch gelernt habe. Und da, jo, du musst jetzt nicht schwimmen. Und dann wäre auch alles cool, wenn nicht. Aber die Folge, die merke ich dann ja selber halt beim Rennen. Und ich habe schon früher halt gelernt, okay, es gibt niemanden, der am Beckenrand steht bei mir. Ich habe einen Trainer, einmal die Woche hatten wir halt Training, da habe ich den gesehen. Und dann wurde auch nichts, ich hatte bis 19 keine Laufe oder so. Das heißt, das ganze Training, ich hatte zwar einen Plan, aber ob ich den jetzt erfülle oder nicht, ich hätte ihm ja sonst was erzählen können, dass ich den erfüllt habe. Aber ich wusste halt dementsprechend, okay, ich kann die jetzt verarschen, oder ich ziehe es halt einfach durch. Und dementsprechend hatte ich schon an mich selber diese Erwartung, das halt umzusetzen. Und auch denen gegenüber halt so ein bisschen einfach, weißt du, die müssen es ja auch nicht für mich machen, ich zahle ihnen kein Geld und sowas. Von daher hatte ich das schon. Und da, ja, wie gesagt, wurde ich eher manchmal dazu beraten, mir jetzt mal locker sein zu lassen oder sowas.
Was du jetzt so beschreibst, ist ja, du hast so diese Selbstwirksamkeit gelernt, ne? Also so, du bist selber, wenn du jetzt nicht rausgehst zu trainieren, das macht ja kein anderer
genau,
für dich.
Genau,
so.
Ja.
Und das ist ja irgendwie, das hat man wahrscheinlich teilweise in sich, man muss es aber auch rausfinden, wenn ich das mache, dann kommt der Erfolg, es geht irgendwie aufwärts und so. Aber das wird einem ja so ein bisschen mitgegeben, so diese Einstellung. So Sport ist ja ganz viel Einstellungssache oder überhaupt die Aufgaben, die man zu erledigen hat, ist auch Einstellungssache. Was war euch als Eltern wichtig, irgendwie so als Grundstein bei bei Mika so zulegen und dass der halt auch so seinen Weg machen kann, weil das hört sich ja super selbstständig an. Also es ist ja alles so selbst entschieden und ich will das machen und mir ist das wichtig und dann tue ich dafür auch alles. Aber habt ihr irgendwie gesagt, uns ist wichtig, dass der Junge das und das drauf hat? Oder also welche Werte waren euch da wichtig?
Also mir war eigentlich immer nur wichtig, dass es ihm Spaß macht und mehr eigentlich nicht. Und Mika ist auch immer so, wenn er sich was vorgenommen hat, sei es auch in der Schule oder jetzt halt beim Sport oder so, also er macht das schon, er denkt immer viel drüber nach und aber will das auch wirklich immer ganz akkurat machen. Und auch in der Schule hat er auch immer eigentlich alles ziemlich ordentlich gemacht. Gut, er war auch ein guter Schüler, er musste sich nicht oft hinsetzen. Also es flog ihm schon so einiges zu, deswegen konnte er auch diesen Sport ausüben. Und aber...
Also diese Gewissenhaftigkeit, aber das kommt alles so aus ihm raus.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja, da hilft halt auch wieder die Selbstständigkeit, weil wenn ich halt nicht ordentlich, also ich habe die Schule mit absolut Minimalprinzip durchgebracht, minimaler Aufwand für, ja, letztendlich sehr, sehr guten Abschluss, was mir aber eigentlich gar nicht so wichtig war. Hauptsache, ich hatte möglichst viel Zeit halt noch zum Training nebenbei, aber trotzdem wollte ich halt auch gut sein so und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier hocke, dann höre ich halt zu. Da muss ich zu Hause dafür dann halt nichts machen. Und da hilft dann schon halt die, wenn man halt einfach da ein bisschen organisiert ist. Mhm. Aber in der Schule hatte ich jetzt, wie gesagt, wollte ich da einfach gut durchkommen, aber habe da jetzt lange nicht so viel investiert wie jetzt halt im Sport, wo halt alles dann halt perfekt sein soll. Und habe da zum Beispiel auch nie Druck gespürt irgendwie von zu Hause, dass das gut sein muss, sondern habe auch dann Richtung Abi eigentlich kaum mehr von der Schule groß erzählt. So, dass da hatte ich auch so ein Gefühl, wie jetzt auch im Sport, ist es schon natürlich wichtig. Und ich meine, so als Schüler in der Abiturphase ist ja Schule, denkt man ja, oh, vom Abi hängt jetzt so viel ab, obwohl es eigentlich völlig egal ist. Und trotzdem wurde nie groß nachgefragt, weil glaube ich, Mama und Papa halt gemerkt haben, dass das läuft, das habe ich halt irgendwie unter Kontrolle und dann müssen sie mich da jetzt auch nicht mit Nerven oder groß nachfragen oder so, sondern ich mache einfach so mein Ding. Und jetzt im Training fragt Mama jetzt auch nicht nach, so, ja, was machst du jetzt für Intervalle oder sowas, da reden wir nie drüber, sondern sie weiß, okay, das habe ich schon im Griff, ich weiß, was ich essen muss und so. Und da, jetzt ist halt der Shift hin, dass ich merke, okay, ich könnte das auch irgendwie alles selber machen, aber ich habe ja den Support von meiner Mutter, die da 100% hinter mir ist. Und wenn ich den nutze, dann kann ich mich noch mehr aufs Training konzentrieren, kann noch mehr trainieren und kann noch gezielter trainieren. Und jetzt fange ich halt an, auch mehr und mehr abzugeben von so Sachen. Stelle mich halt zum Beispiel nicht mehr hin und koche dann selber, sondern weiß, okay, man weiß genau halt, welches Öl sie nehmen muss, an welchem Tag und so Geschichten. Dementsprechend ist auch jetzt Mama halt über die letzten Jahre hinweg auch da immer wichtiger geworden, halt auf sportlicher Ebene. Mhm. Weil wie gesagt, als ich in Darmstadt war, gut, das erste Jahr war halt erstmal so, boah, weg von zu Hause, richtig cool. Und da habe ich mich dann schon, da hatten wir auch dann nicht so viel Kontakt oder wahrscheinlich normalen Kontakt, wie es halt normale Studenten haben. Also alles cool. Ich war auch noch gern zu Hause und so, aber habe es halt auch schon genossen, so die Selbstständigkeit.
Klar, ja.
Und habe halt auch so vielleicht gedacht, ja, jetzt bin ich selbstständig und so, ist ja cool. Und wie gesagt, das kann ich auch, aber jetzt habe ich halt dann mehr und mehr gemerkt, was das halt für einen riesigen Benefit auch sein kann und was halt auch für ein Privileg ist, dass ich da habe, dass ich da so einen Support halt haben kann.
Ja, voll.
Und dementsprechend ist jetzt halt eigentlich immer mehr geworden wieder. So.
Ja gut, also, dadurch hast du auch viel mehr Zeit, ne, dann noch.
Ja, also ich meine gut, jetzt.
Und weniger Kopfzerbrechen, das ist ja auch voll. Viel Kapazität, ja. Die man sonst genau. Irgendwie aufbringen muss.
Ja, man muss sagen, jetzt so in den letzten Jahren kommen halt auch immer mehr Aufgaben dazu, immer mehr auf mich als Sportler kommen immer mehr Sachen, die jetzt nicht rein Training, rein Leistung, rein Ernährung sind, auf was ich halt Bock habe, sondern halt auch immer mehr organisatorischer Kram. Da habe ich einmal das Management, was sich halt rein mit den Sponsoren, Verträge und sowas kümmert, aber auf eher so bürokratischer Ebene vielleicht oder wie in administrativer Ebene, wo es halt auch immer mehr wird, allein Steuern und sowas, was halt auch dazugehört, aber wo ich absolut keinen Bock drauf habe. Und klar, bin ich auch überzeugt, da könnte ich mich auch reinfuchsen und würde das auch gut hinkriegen, aber es wäre halt einfach deutlich mehr Zeitaufwand. Und irgendwie hat es auch jetzt da so entwickelt, dass Mama mir halt dann da immer mehr abgenommen hat. Und jetzt, also no chance, dass ich das noch selber machen könnte, ohne dass eins der beiden drunter leiden würde. Also jetzt kann ich halt 100% in Sport investieren, aber trotzdem weiß ich, die anderen Sachen, die laufen auch 100%. Da muss ich mich nicht drum kümmern, kann dementsprechend noch besser performen oder noch besser regenerieren und sowas alleine.
Also kein Kopfzerbrechen, sondern eher das Gegenteil, so komplett freien Kopf zu haben.
Ja.
Das ist halt echt irgendwie eine Geheimwaffe, ne?
Ja, und ich weiß halt, was man auch, denke ich, sagen muss, mit dem mehr Erfolg kommen auch teilweise halt ein paar Leute, wo man halt dann nicht weiß, wollen die jetzt wirklich das Beste für mich oder wollen die jetzt vielleicht hier halt dann irgendwie von mir profitieren, sei es irgendwie eine Plattform über mich haben oder irgendwelche Kohle oder so, keine Ahnung. Und bei Mama weiß ich halt so, yo, die will wirklich 100% das Beste für mich, der kann ich 100% vertrauen, der kann ich wirklich alles erzählen. Und das ist halt auch nochmal was anderes, als wenn ich jetzt halt wen neu kennenlerne, der irgendwie auf mich zukommt oder so. Das denke ich auch nochmal, oder spüre ich auch bei vielen Sachen, dass ich da einfach deutlich offener und deutlich mehr Vertrauen halt haben kann.
Wenn, fällt dir dazu noch was ein? Wenn du das hörst?
Ja, also es ist schon total umfangreich. Also ich hätte das nie gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Wobei, Mika, wir müssten mal über die Bezahlung sprechen. Also die ist so schlecht. So schlecht, ja.
Ich meine,
Experience und die ganzen die Erlebnisse.
Das ist halt, ja. Ja, ich meine, er hat ja früher seine Buchhaltung alles selber gemacht. Er hat es ja dann irgendwann an mich abgegeben.
Man muss halt sagen, wie fast jeder Triathlet. Also
ja,
wer hat da so jemanden, der wirklich alles für einen abnehmen kann? Auf mehreren Ebenen und halt nicht nur auf der Management-Ebene, sondern halt auch auf persönlicher oder fast persönlicher Ebene. Ja, und das ist sehr, sehr viel.
Ja, sehr, sehr umfangreich. Ne? Also allein hinter irgendwelchen Rechnungen hinterher rennen oder wenn er was bestellt. Klar, er schickt mir einen Link. Jetzt können Leute sagen, Mensch, das ist super, der schickt dir einen Link, brauchst du ja nur noch bestellen. Ja, Pustekuchen. Dann gibt's das aber nicht in der Größe oder auf der Webseite ist das viel zu teuer. Und ja, guck mal, wo kriegen wir es noch günstiger? Naja, dann bestelle ich das. Dann musst du hinter der Rechnung manchmal hinterher rennen und dann musst du die Rechnung ja hochladen, dann musst du die zuordnen.
Ja, ja.
Oder ja, Mama, ich habe das und das vor, das Trainingslager, da und da. Kannst ja schon mal gucken, wie sieht das da mit Unterkünften aus, wie sieht das mit Flügen aus und ja, dann suche ich da halt was raus und dann Fluggesellschaften, ja, der Radkoffer ist ja immer noch dabei, das geht bei der aber nicht und ja gut, und dann ist irgendwas gebucht, dann wieder die Rechnung hier hochladen und dann in der Autofahrtenliste eintragen, Verpflegungsmehraufwand eintragen, ausrechnen, wie viele Tage und oder die Kilometer hinschreiben von A nach B und ja, das ist, ist so umfangreich und wenn er, klar, er hat das, er kann das auch, ne?
Ja.
Er kann das auch selber, der würde sich da ja auch schnell wieder reinfuchsen, aber
von der Fähigkeit her, aber eben
genau,
wenn du
genau,
die Zeit aufbringen musst, dann geht das wahrscheinlich auf Kosten von der sportlichen Qualität irgendwo.
Ja. Nee, und mir macht das auch wirklich Spaß und ich bin
das
wirklich
ist mir unbegreiflich.
Also
das ist
ja, so Büroarbeit, das macht mir einfach Spaß und die ganze Buchhaltung und gucken und ich habe auch, also da vertraut er mir auch sein Gmail. Ich kann seine ganzen Gmails lesen. Also wenn du ihm
alle
jetzt
Mails,
irgendwie
ich habe keinen privaten, also alle meine
also
Mails.
Also ich habe da totalen Zugriff drauf, aber da vertraut er mir auch. Also ich klicke jetzt nicht alles an. Ich klicke das an, wo ich weiß, okay, das interessiert mich oder das müsste ich wissen.
Für deinen
oder ich frage halt vorher, da kann ich das anklicken, ist das was für mich? Ne? Aber wie gesagt, das finde ich auch toll, dass er mir da so vertraut und wie gesagt, ich könnte seine ganzen E-Mails da lesen.
Voll. Wenn ich dich jetzt als Kind, das ein Profisportler geworden ist, frage, was haben deine Eltern richtig gemacht?
Ähm, ja, vor allem mir Freiheiten gegeben, mich nicht dazu gedrängt irgendwie. Aber wenn ich was wollte, ja, mich da halt bestmöglich unterstützt, ohne mich zu bepudern, würde ich sagen. Also ich musste schon quasi die auch manche Lektionen halt einfach lernen, wo man mich vielleicht, ja, wenn sie mir jetzt, ja, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 14 direkt einen Trainer oder so bekommen hätte, der mir jetzt Trainingspläne schreibt für 300 Euro oder sowas im Monat, dann hätte ich sicherlich in der Jugend bessere Ergebnisse erzielt oder so. Aber ich wurde halt lieber halt in Vereinen, wurde ich halt angemeldet, hatte halt eine Trainingsgruppe, hatte halt, wie gesagt, Carlo als Supertrainer jetzt im Nachhinein. Aber sicherlich habe ich dann auch in meinem Training halt Fehler gemacht, weil halt nicht immer einer mir 100% einen Plan geschrieben hat, ich jeden Tag mit dem telefoniert habe und so Geschichten. Und ja, dementsprechend musste ich halt da manche Sachen halt einfach selber lernen, aber hatte halt immer den, ja, Nulldruck, dass, wenn ein Fehler passiert ist, ja gut, dann ist er halt passiert. Und wie gesagt, wenn ein Rennen schlecht war, ja, dann war es halt schlecht. Ist ja auch völlig egal. Am nächsten Tag geht halt Schule ganz normal weiter und dann juckt das da überhaupt niemanden. Und auch zu Hause war das, ob ich ein gutes Rennen hatte oder nicht, war dann auch, klar wurde sich dann gefreut, aber wenn nicht, dann halt nicht.
Ja.
Und da hatte ich mir halt immer den Druck nur selber gemacht, letztendlich. Also ja, vor allem die Freiheiten gegeben, aber halt den Support, wenn ich ihn wollte, dann den halt auch 100% gegeben. So.
Mhm.
Ja, das würde ich sagen, ist so auf sportlicher Ebene das Wichtigste.
Aber in dem Fall ist ja sportliche und menschliche Ebene 1:1 das Gleiche. Also
ja,
auch
ja.
So dieses Selbstvertrauen, was ja. dir vielleicht damals gefehlt hat, hast du dir über den Sport geholt und hilft dir ja jetzt nicht mehr nur im Sport, sondern wahrscheinlich insgesamt. Also auch wenn du Interviews gibst oder irgendwie dich mit Medien auseinandersetzt und so in der Öffentlichkeit und da auch dann irgendwie dein Mann zu stehen, ne? Das ist dann so.
Ja.
Für das, was Mika jetzt beschrieben hat, so dieses, ich gebe meinem Kind die Freiheit, um seinen Weg zu gehen, so verstehe ich so ein bisschen, ne? Und den dann zu unterstützen, wenn es nötig ist, aber auch nicht mehr als nötig, damit er seine Lektion auch mitnimmt. Was ist Grundlage dafür, dass man dem Kind diese Freiheit geben kann? Also was? Das war ich jetzt eher wieder als Papa.
Ja, ja.
Ich finde das ja schön, was Mika erzählt, ne? Also so ist ja cool zu hören, dass das so ist oder auch dieses Verhältnis, so dieses völlige Vertrauen und das dieses in Anspruch nehmen von der Unterstützung. Aber da steckt ja irgendeine Grundlage dahinter, ins Kind. Ist das Vertrauen ins Kind, oder was bedarf das? Also wenn du mir jetzt einen Tipp geben müsstest von einer erfahrenen Mutter zu einem jungen Papa, was wäre ein guter Tipp, den du mir geben könntest, ein guter Ratschlag?
Mach mal aus. Mach mal das Mikro aus.
Ist das nur Intuition eigentlich oder Bauchgefühl?
Ja, ich von außen gefühlt, ja. Also ich kam jetzt nicht, Papa und du habt euch jetzt nie hingesetzt oder so ernst und so groß so gedacht, so, jo, wir wollen jetzt so und so erziehen oder so. Das, ich glaube.
Was kann ich dir da mitgeben? Das kommt ein, das ergibt sich einfach irgendwie so, finde ich. Man muss einfach ja, locker bleiben, entspannt bleiben. Man darf nicht zu viel verlangen von seinem Kind. Und man muss auch, ja, das Kind muss auch mit Niederlagen lernen, umzugehen. Und das ist jetzt auch nicht richtig die Antwort auf deine Frage, aber es ist halt schwierig. Ich kann das gar nicht beschreiben.
Ich meine, Mama hat ja nie den Gedanken, Mika wird mal Profisportler oder erst recht nicht soll mal Profisportler werden, sowas überhaupt nicht, aber allein Mika wird mal Profisportler, das hat sich auch erst so nach und nach halt irgendwie ergeben und so richtig, wie gesagt, in den Anfängen, so 2021, als ich meine erste Mitteldistanz dann gewonnen habe, da war ich halt ja noch komplett selbstständig und da war Mama noch überhaupt nicht auf professioneller Ebene involviert in die Sachen. Und ich weiß noch genau, Papa hat mich mal gefragt, auch, ich glaube auch 2021 so, ja, was bedeutet eigentlich Profi zu sein? So? Also ihr hattet ja auch gar keine Ahnung jetzt davon, was das jetzt genau heißt. Ab wann ist man Profi? Das ist ja im Triathlon eh eine schwere Frage.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel Ende 2020 eine Profilizenz gelöst, einfach um im Winter schwimmen zu können wegen Corona, weil da durften nur Profis schwimmen. in die Schwimmbäder. Und da habe ich das halt gelöst. Und das hat sich für uns halt auch irgendwie komisch angefühlt, dass ich dann auf einmal so Profi halt war.
Ja, ja.
War ich ja faktisch irgendwie.
Wie hört man das denn? Wie kann man denn jetzt von heute auf morgen Profi sein? Ja, ja. Ja, wieso, das kann man sich doch kaufen. Ach so, ja, kann ich auch mal machen.
Ich ja. Profi. Was war denn deine Antwort damals auf die Frage?
Ja, gute Frage. Auch so ein bisschen, habe ich auch direkt gesagt, ja, kann halt irgendwie jeder sein, halt direkt so. Mir war auch bewusst, ich will jetzt nie Profi auf zu Lasten meiner Eltern sein. Und jetzt halt jetzt zu deren Kosten jetzt Profi sein und dann nicht studieren, sondern nur Triathlon zu machen und dann halt mich damit nicht selber tragen können, sondern war auch da, hatte für mich selber schon so im Kopf, da haben wir auch nie drüber geredet, aber letztendlich habe ich halt studiert und wurde halt finanziell unterstützt. Was ja auch schon mal einfach ein Privileg ist, was nicht viele haben. Und ich hatte für mich selber immer so das Ziel, als ich dann im Sport halt besser wurde und so in der Corona-Zeit hatte ich ja ewig keine Rennen. Ich habe schon gemerkt, so, im Training mache ich schon echt gute Fortschritte. Habe das aber jetzt, wie gesagt, über sowas rede ich jetzt mit meinen Eltern nicht, dass ich das ein geiler Einheit abgerissen habe oder so. Da könnte ich auch gar nichts mit anfangen, mit irgendwelchen Werten. Aber habe es halt selber so gemerkt und habe mir dann gedacht, okay, irgendwie möchte ich halt quasi nach 3 Jahren, wie ja ein Bachelor eigentlich dauern würde in der Regelstudienzeit, wenn ich es schaffe, bis dahin mit dem Sport davon halt selber leben zu können, halt Geld damit verdienen zu können, das wäre halt cool, weil dann hätte ich halt für diese 3 Jahre die finanzielle Unterstützung gehabt und könnte mich dann halt selber tragen, wie wenn ich halt studiert hätte und dann mir halt einen Job suche nach dem Bachelor. Und auch wenn ich nie das Gefühl hatte, dass da Druck ist, ich muss jetzt nach dem Bachelor Geld verdienen, weil, wie gesagt, wir da einfach das Glück hatten, da jetzt nie ein finanzielles Problem oder sowas zu sein. Aber trotzdem hatte ich so dieses innere Bedürfnis, halt nicht zu Lasten von ihnen zu leben. Mhm. Und ohne dass wir da jemals drüber gesprochen haben oder dass da aktiv Druck kam, aber es war mir irgendwie selber wichtig. Und
ist ja auch wieder so das Bedürfnis nach Selbstständigkeit, nicht am Tropf zu hängen sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Und damals hätte ich wahrscheinlich auch das gar nicht gewollt, wie es jetzt ist, dass mir Mama so viel hilft, beziehungsweise hätte ich wahrscheinlich gedacht, ich belaste sie damit ja auch, weil ich meine, faktisch gesehen, wie viel Arbeit sie jetzt für mich hat, ist deutlich mehr als ihre eigentliche Arbeit. Also wirklich.
Also hast du tatsächlich noch eine normale Arbeit dann auch?
Nein, geht gar nicht mehr. Das geht gar nicht mehr, weil ich ja so oft mit ihm unterwegs bin. Also ich habe noch 2 kleine Minijobs nebenher laufen und mehr geht auch gar nicht. Also war auch mal in der Schule beschäftigt bis vor 2 Jahren und ich habe genau zur richtigen Zeit dort aufgehört, in der Schule zu arbeiten und eigentlich jetzt fulltime mit Mika. Mikas Sachen beschäftigt, mal mehr, mal weniger. Aber wie gesagt, mir macht es ja auch Spaß und vor allen Dingen, es trägt ja auch Früchte und dann mache ich das natürlich auch gerne.
Dann ist es doppelt schön, ne? Also wenn es sowohl Früchte trägt, also so Sinn erfüllt, aber auch Spaß macht.
Ja.
Das ist ja irgendwie so das, was man sich eigentlich wünscht, ne?
Ich freue mich zwar auch immer, wenn dann mal wieder so eine kleine Reise mit Mika vorbei ist, freue ich mich auch wirklich auch mal wieder auf mein Wohnzimmer, mal so Füße hoch, mal nicht 3-mal am Tag einkaufen gehen zu müssen, weil es ja hinten und vorne dann doch wieder nicht gereicht hat, das Essen. Und
das sind ja auch keine Reisen, das sind tolle Orte, an die man kommt, aber es sind ja keine Reisen, wie man sich es vorstellt, dass man dann also, da die Welt entdeckt und noch eine Safari hier.
Also ich möchte es gar nicht missen. Ich finde das total toll. Also ich finde das erstmal, finde ich das schön, dass er mich mitnimmt und solange er das noch möchte und ich noch kann, also das ist ganz toll. Also was ich jetzt von der Welt auch sehe, ist schön, aber das hört sich auch für viele toll an. Oh, jetzt bist du ja, warst in San Francisco, du warst in Vancouver. Ja, toll, sage ich. Ja, ich war da, aber viel gesehen habe ich nicht. Ich sehe zwar schon immer mehr als Mika, gerade auch in Vancouver, da habe ich mich dann auch einfach in so einen Bus gesetzt und habe mir dann einiges angeguckt, weil er ja vorher angereist ist. Aber in so einer Race Week, da reist du ja nur 4-5 Tage vorher an und da habe ich dann ganz andere Aufgaben und kann mir da nicht irgendwelche Museen oder sonst irgendwas angucken.
Ja.
Das ist so ein bisschen schade. Und eigentlich brauche ich hinterher immer Urlaub. Das ist irgendwie, das, ja, das ist schon anstrengend.
Ja. Glaube ich. Auch nervlich einfach. Das ja ja. Diese Anspannung, die ihr ganz am Anfang beschrieben mhm. habt, diese Rennwoche, wo alles zusammenkommt, wo es auch drauf ankommt. Mhm. Also, was du gesagt hast, so dieses, man trainiert die ganze Zeit, investiert dafür viel und dann kommt der Moment der Belohnung. Dann soll es ja auch irgendwie klappen. Mhm. Also der Stress. Also, wie ist denn das Gefühl, wenn du, das Rennen ist da, du stehst an der Startlinie und sagst, okay, es ist eh alles egal, jetzt kommt es nur noch drauf an, jetzt ist nur noch Triathlon, Zieleinlauf und das Rennen hat geklappt, vielleicht sogar besser geklappt, als du es erwartet hast oder damit gerechnet hast. Was ist das dann für ein Gefühl von Belohnung? Also wenn du da ins Ziel kommst, wie, was geht da in dir ab?
Boah, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ist auch vor allem für mein Team so, dass ich mich da einfach freue, sei es Mama, sei es Coach, sei es Physio und so, da bin ich halt immer froh, dass ich denen quasi so halt auch was zurückgeben konnte, gefühlt. Ja, weil ich da einfach halt dankbar bin, wie viel die für mich investieren. Und dann ist das schon halt was, wo ich halt echt dran denke. Und deswegen mich halt auch freue, wenn Leute aus meinem Team dann dabei sind, denen da halt was zurückgeben zu können. Und ja, sonst klar, auf persönlicher Ebene ist jetzt auch mehr und mehr halt auch diese Selbstbestätigung so, dass ich jetzt halt schon noch mit hohen Erwartungen an mich selber reingehe, wo ich früher halt, wie gesagt, hatte diese Erwartungen an mich selber gar nicht, weil ich das Selbstbewusstsein nicht hatte, da war es einfach so, ich will dieses Rennen auch nur hinter mich bringen, so es soll jetzt einfach gleich vorbei sein. Und jetzt gehe ich halt schon in Rennen rein, so, yo, ich will jetzt hier gewinnen oder aufs Podium kommen. Eigentlich weniger als Podium habe ich mir jetzt seit über einem Jahr schon nicht mehr vorgenommen, weil sonst bin ich in jedes Rennen, egal jetzt auf welchem Level, gegangen, halt, dass ich da aufs Podium kommen wollte. Ja, und das ist halt dann so eine Bestätigung. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich hatte zum Glück echt lange kein schlechtes Rennen mehr. Aber wenn ich ein schlechtes Rennen habe, aber halt vorher alles richtig gemacht habe, bin ich da auch mittlerweile relativ entspannt, weil ich weiß so, ja gut, mehr hätte ich jetzt eh nicht machen können. Ja. Und ich weiß, die Leute aus meinem Team, die wissen, wie professionell ich arbeite und so, und dass ich alles dafür tue, da wird mir jetzt auch niemand böse sein. Und das hilft halt auch nochmal auf jeden Fall, da halt nicht zu verkrampft vorm Rennen zu sein. Wenn ich jetzt halt das Gefühl hätte, okay, ich müsste jetzt hier für Mamas, das ist alles Krampf, was sie hier macht und die kommt jetzt nur für das Ergebnis mit, dann wäre ich, glaube ich, ganz anders angespannt. Und jetzt weiß ich so, ey, jetzt zum Beispiel als nächstes kommt sie mit nach Australien, da erzählt sie mir schon als Kind von wie geil das war für sie, als sie damals einmal war und sie will immer da wieder zurück. Und jetzt habe ich halt die Chance, sie dahin mitzunehmen nach Australien, was einfach, wo ich auch schon halt ein bisschen stolz drauf bin. Und dann ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dann ins Rennen gehe und denke, oh, ich muss jetzt für sie performen, sondern ja, wir hatten jetzt hoffentlich dann da eh schon eine coole Zeit und dann geht es jetzt wirklich rein um Sportliche und dann wird es wahrscheinlich gut, weil ich gut trainiert habe und halt vorher smarte Entscheidungen getroffen habe und sowas. Ja gut, und wenn nicht, hatten wir halt trotzdem eine gute Zeit.
Voll.
Und ja.
Und im besten Fall kommt dieses Gefühl von Belohnung dann mit dem Ziel dann auch noch dazu.
Genau, ja.
Wie lange, wenn das Gefühl von Belohnung da ist, wie lange hält das?
Kommt ziemlich drauf an, wie so die, wann das nächste Rennen ansteht. Also wenn es jetzt nach dem letzten Rennen der Saison ist, dann schon noch ein bisschen länger, wobei ich dann auch relativ schnell so switche und dann die Saison als Ganzes betrachte. Mhm. Aber jetzt wenn dann, wie es eigentlich meistens ist, dann innerhalb von 3 bis 6 Wochen das nächste Rennen ansteht, würde ich sagen so, ja, 2-3 Tage so dieses Aktive. Und dann ist es so ein passives Ding, was so wieder auf dieses Konto von Selbstbewusstsein einzahlt und Selbstverständnis auch irgendwie, das jetzt wieder geklappt hat, wieder ein gutes Rennen war. Und das, wie gesagt, das baut sich so nach und nach auf. Aber dieses Aktive, sind meistens so 2-3 Tage. Das ist schön, aber wie gesagt, dieses andere bedeutet mir eigentlich mehr, wo ich halt einfach immer selber von mir merke, wie mehr selbstbewusst ich werde und sowas, wie ich mich halt auch selber dadurch verändere. Und das ist dann, das glaube ich, trägt ein Leben lang letztendlich. Also ich glaube, jetzt auch nach der Karriere werde ich dann nicht direkt wieder der ängstliche Typ, sondern kann halt auf das zurückschauen, was ich halt dann erreicht habe.
Absolut.
Und das zahlt ja auch dann, wie gesagt, Leben lang dann eigentlich drauf ein.
Voll. Jetzt hatte ich ihn ja gerade gefragt, dieser Zieleinlauf, dieser Moment, die Anspannung ist eh von vorm Start weg, aber dann Zieleinlauf klappt. Wenn für dich, das Rennen, glaube ich, stelle ich mir nervlich noch mal ein bisschen anspruchsvoller vor als für ihn. Du musst am Streckenrand ja auch noch hoch und runter unterwegs, du musst die Zeiten angeben, du musst die Informationen transportieren, die ihm wichtig sind und so weiter. Also da ist noch mal richtig Hochspannung angesagt. wenn er dann ins Ziel läuft und es ist, du hast deinen Job gut gemacht, du kannst dich, ja, ich hab alles richtig gemacht, ja, zum Glück. Und er kommt glücklich ins Ziel. Was geht da in dir ab? Was geht da in dir vor dann?
Ja, erstmal muss ich ja stundenlang versuchen, manchmal, um überhaupt an ihn ranzukommen. Ja, das ist also, weil ich ja dann, mein letzter Support waren vielleicht 1,5 Kilometer noch vom Ziel entfernt und ich dann im Ziel angekommen bin, dann muss ich ihn erstmal suchen und
du erlebst den gar nicht so unmittelbar, diesen emotionalen Moment, den erlebst du nur aus der Ferne mit. Also du
bist meistens auch, ja. Okay, meistens ja, weil ich es noch gar nicht dann bis ins Ziel geschafft habe, wenn er dann schon längst im Ziel ist. Es ist selten, dass ich dann da schon stehe, aber wie gesagt, es ist dann auch immer schwierig, direkt an ihn ranzukommen, weil dann sind Interviews gleich oder dann fragt hier einer oder dann rennt einer von den Doping-Leuten hinter ihm her, weil er ja pullern muss und alles. Aber ich merke dann auch bei mir, dann fällt auch so eine richtige Anspannung ab. Manchmal fange ich auch so ein bisschen an zu zittern.
In dem Moment, wenn es vorbei ist.
In dem Moment, wo es dann halt vorbei, wenn ich ihn dann sehe. Ne? Noch nicht, wenn ich zum Ziel laufe, aber wenn ich ihn dann so sehe und ich weiß, er hat gut performt, dann freue ich mich auch so und dann, ja, dann fange ich auch so leicht so an zu zittern, so vor Freude und ach, er hat es geschafft und ich glaube, ich habe jetzt auch alles richtig gemacht.
Das ist sehr erleichternd.
Das ist irgendwie, das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl.
Ist das der schönste Moment an so einem Tag?
Mehr, also wenn das aufs Podest schafft, natürlich die Siegerehrung, das ist schon. Und mittlerweile ist es auch so, er muss jetzt immer schon aufpassen, dass er nicht zu viel Champagner aus den Flaschen verliert, weil er weiß ganz gerne, dass ich mal den Champagner ganz gerne trinke. Und ich glaube, Mika ist der Einzige, der immer diese Sektflasche noch schön mit runtertragen muss zu Mama.
Jetzt wissen wir alle, warum. Ja,
jetzt, genau. Ja, nee, das ist also so die Siegerehrung, das ist schon. Oder beziehungsweise, wenn sein Zieleinlauf vorbei ist, dann fällt das auch alles erstmal so ab. Aber richtig genießen kann ich eigentlich seine Rennen nicht wirklich, weil ich einfach mit so vielen Sachen beschäftigt bin. Ne? Mhm. Letztendlich, du guckst immer nur auf die App und oder er ruft dir was zu, jetzt will er die Zeit von dem oder den Abstand nach vorne, nach hinten, man ist nur, und dann gibt man das weiter vielleicht an den Ben, seinen Trainer, der ja 4 Kilometer weiter irgendwo steht. Und oft ist es so, dass ich mir so ein Rennen nächsten Tag erstmal nochmal angucken muss, weil ich das manchmal gar nicht weiß, wie haben jetzt die anderen eigentlich performt oder warum ist der eigentlich ausgeschieden. Ne?
Ja, genau. Du hast wirklich nur das Sichtfenster auf den Korridor von Mika. Ne?
Ja, also ich bin immer froh, wenn Ben, sein Trainer, auch noch mit vor Ort ist, weil der macht dann die Hauptaufgabe. Ja. Ne? Mir sagt er dann so ein bisschen was, dann bespreche ich das nochmal mit Mika, ist das so in Ordnung, ne? Mhm. Soll ich das so und so machen? Und da bin ich dann immer froh, wie gesagt, wenn der Ben noch dabei ist, weil dann muss ich nicht, dann kann ich das Rennen so ein bisschen mehr genießen.
Verstehe ich, gut. Ich habe eine letzte Frage. Wofür macht ihr das? Wofür machst du das und wofür machst du das?
Ja, ich mache das, weil ich merke, das ist jetzt sein Traum. Also er hat es jetzt schon so weit geschafft und ich möchte auch, dass er es noch weiter schafft. Und damit er mal sein Ziel erreicht, ich sage jetzt einfach mal Ironman-Weltmeister, mal auf der großen Distanz, das ist, glaube ich, sein Ziel, bin ich der Meinung, das mal zu werden. Und das ist ja vielleicht auch nicht mehr ganz so ein langer Weg. Und damit er dieses Ziel vielleicht mehr erreicht, möchte ich ihn auch weiterhin noch zu 100% unterstützen und viel abnehmen. Denn wenn er sonst das Ganze noch machen müsste, was ich jetzt mache, da kann er, ich sag mal, am Tag bestimmt 2 Stunden weniger trainieren.
Also du machst das für Mikas Traum?
Ich mach das für Mikas Traum, aber auch, weil es mir Spaß macht. Weil ich glaube,
sonst
wäre es
auch ganz schwierig. Das, ja.
Wie gesagt, der ganze Bürokram, recherchieren und sonst alles, das macht mir Spaß, das liegt mir. Und wie gesagt, wenn ich ihm da so viel abnehmen kann, und warum soll ich das nicht tun?
Auf jeden Fall, klar. Wofür machst du das Ganze?
Ja, gute Frage. Letztendlich, um die größten Rennen zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall eine Motivation. Ja, das ist sicherlich die Ironman-Weltmeisterschaft. Das aber auch auf dem Weg dahin, sowas wie Challenge Roth, das ist auch, was mich auf jeden Fall ja, super krass motiviert. Das ist so der sportliche Teil. Beim Finanziellen muss ich sagen, habe ich jetzt keinen krassen Ansporn. Da hatte ich letztes Mal mit Kumpels drüber geredet, oder auch Simon hatte mich mal so gefragt, so, yo, was gönnst du dir jetzt und so, und da muss ich sagen, da habe ich jetzt kein krasses Ziel oder Anreiz, beziehungsweise habe mir jetzt so, wenn ich jetzt so über das Finanzielle nachdenke, eigentlich nur möchte ich halt, dass wenn ich aufhöre mit der Sportkarriere, so viel quasi Rücklagen haben, dass ich dann nochmal was ganz Neues anfangen könnte, was mich da interessiert, dass ich quasi nicht dann im schlimmsten Fall gefangen bin im Sport. Mhm. Jetzt, um es mal ganz krass negativ zu formulieren, aber ich glaube, was bei manchen die Realität ist, die dann nur den Sport haben. Und ich möchte einfach jetzt auf finanzieller Ebene halt irgendwann dann so weit sein, dass ich dann quasi, okay, ich kann jetzt noch mal was studieren, ohne auch da jetzt wieder finanziell wen anders zu belasten, sondern ich hab diese Rücklagen so. Darüber mache ich mir aber sehr wenig Gedanken, sondern ich denke halt an diese sportlichen Sachen und das kommt dann so damit. Trotzdem, dadurch, dass mich jetzt mal so ein paar Leute auch aus meinem engeren Umfeld gefragt haben, so habe ich mich damit jetzt halt mal beschäftigt. Ja, letztendlich so von Tag zu Tag motiviert mich halt auf jeden Fall, denke ich da eigentlich nur an die Erfolge und damit einhergehend, aber halt auch an dieses Gefühl im Ziel und an dieses Gefühl, das meinem Team halt zurückgeben zu können, weil ich glaube ich halt mir vorstellen kann, was es denen halt bedeuten würde, wenn ich halt diese Ziele erreiche. Mhm. Von daher mache ich das halt auch mit für die. Und das kann auch eine Motivation sein, halt wenn ich, falls ich mal keinen Bock habe auf eine Einheit, dass ich mir dann denke, so, ja komm, das ist jetzt dein Job. Mein Team hat auch nicht immer Bock auf die Aufgaben und Mama ist jetzt auch nicht begeistert, wenn ich um 21.30 Uhr, weil ich gerade nochmal irgendein Angebot sehe, ihr das dann zuschicke. Aber trotzdem weiß ich in dem Moment, wenn das jetzt dringend wäre, würde sie es jetzt sofort für mich machen.
Ja.
Und dann denke ich mir, okay, komm, dann kann ich jetzt auch hier noch das durchziehen oder jetzt hier doch noch zum Schwimmen gehen oder ja, keine Ahnung. Ja, von daher ist es ja primär das Sportliche, aber auch da so das Zwischenmenschliche, was mich schon halt auch motiviert.
Es hört sich nach so einem richtig schönen, positiven Kreislauf an irgendwie. So der eine macht es auch fürs andere, für den anderen. Aber auch völlig legitim immer so ein Stück weit aus Eigennutz, was, glaube ich, auch gar nicht anders gehen würde, wenn der nicht da wäre. Und ich könnte euch doch doppelt so lange zuhören, wie das so ist. Also das ist wie so eine, ich glaube, das ist so eine Kombi, die sich ganz viele Eltern, Kinder irgendwie wünschen würden, dass es so funktioniert, wie ihr es gerade beschrieben habt. Also ich finde das cool und ich werde es auf jeden Fall jetzt nochmal mit anderen Augen irgendwie verfolgen. Und wenn es nur ist, zu gucken, ob du die Champagnerflasche am Podium nicht vergessen hast. Ja. Hat Spaß gemacht, das Ganze mal zu hören. Vielen Dank.
Jo, ja. Danke dir für deine Zeit.
Genau, danke, dass ich auch dabei sein durfte.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast und mutig gewesen bist, um mitzumachen.
Ja, war schon aufregend. Also es ist ja jetzt auch schon ein bisschen spät, und aber war schon...
Wer weiß, vielleicht war es ja jetzt auch für dich nicht das letzte Interview.
Ja mal gucken. Nachher brauche ich auch noch einen Manager.
Danke euch. Also, danke an die beiden Gäste. Danke an dich fürs Zuhören. Danke an In Silence und Selfish für die Unterstützung. Und jetzt freue ich mich drauf, wenn wir uns ganz bald auf der Trivue-Tour sehen. Wenn du noch kein Ticket hast, dann holst du dir jetzt auf trivue.de oder schau schnell in den Shownotes vorbei.